Personal Branding. Streich mal das Wort Personal. Es geht nicht zuallererst um einen selber.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Diese Folge wird präsentiert von Porsche, die mit dem Taycan den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche entwickelt haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem tollen Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen, das mich persönlich auch sehr beschäftigt, wo ich immer wieder auch darauf angesprochen werde, wie man das denn schafft, nämlich Personal Branding. Und wir haben jemanden hier, der ja qua Beruf, qua Passion sich natürlich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, selbst ja auch sehr präsent ist und greifbar. Er heißt Thilo Bono und ist der Gründer der PR-Agentur Piabo PR. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist ganz witzig, weil wir sehen uns heute auch zum ersten Mal sozusagen so richtig mit Zeit, live und in Farbe, ne?
So sieht's aus.
Wir, glaube ich, begegnen uns
virtuell,
digital.
Genau. Bei uns beiden Personal Brands sich manchmal treffen.
Aber jetzt heute mal offline. Deswegen, ich freue mich sehr und ich freue mich vor allem sehr, gerade mit dir über das Thema zu sprechen. Was würdest du denn sagen? Bist du eine Personal Brand?
Ich bin auf jeden Fall klar positioniert und das macht auf jeden Fall schon mal, glaube ich, eine Personenmarke aus, weil als ich ja Piabo PR gestartet habe, mir gesagt habe, mein Ziel war ja nicht, ich mache jetzt mal irgendeine Agentur auf, sondern ich ganz klar gesagt habe, wir möchten für die Unternehmer der Innovationswirtschaft, der Tech-Driven Companies, der High-Growth-Startups, der New Kids on the Block da sein, aber auch natürlich der Mittelständler und Corporates, die sich im Bereich der Digitalisierung natürlich engagieren, all diese Themen, die unsere Zukunft bedeuten, die Welt verändern. Und insofern ist ganz klar, dass wir hier absolut klar positioniert sind und ich immer sage, wir wollen so ein bisschen, sagen wir mal, das Berghain der Agenturen sein. Und man sagt, da weiß man, ne? Jeder will rein, jeder will mit denen arbeiten und jeder sagt, also in meinem Bereich, mit denen ich arbeiten kann, dann weiß ich auch nicht, ja. Also mit denen, die oder keiner. Und das ist sozusagen der Anspruch. Und da ist aber gleichzeitig auch klar, und das macht eben ja auch so eine Marke auch aus, wenn ich nicht anspreche, weil eine spitze Positionierung führt ja auch dazu, dass ich dann eben ganz klar auch weiß, wenn ich jetzt die Porzellanmanufaktur aus Hintertupfingen bin, dann brauche ich bei Piabo nicht anrufen, denn egal, was ich für ein Budget habe, mit Geld kann ich die nicht locken, sondern da geht es wirklich um Inhalte und die haben ihre Werte, die stehen für etwas. Dann ist auch klar, für wen ich nicht der richtige Ansprechpartner bin. Das ist genauso wichtig. Aber wenn natürlich jetzt die Porzellanmanufaktur sagt, ich, keine Ahnung, baue jetzt einen Sensor in meine Teller ein die, oder eine Heating Plate, wo ich jetzt Essen warm halte, damit Leute in Zukunft nicht mehr kaltes Essen bekommen, dann würde ich sagen, na, das ist schon was Innovatives, das ist cool, da kann man vielleicht was mit einer App steuern oder ähnliches.
Da kommt ihr
dann ist irgendwann, man googelt dann, ne, wer kann mir da helfen, sowas groß zu machen und die Welt zu erobern, dann sollte man natürlich an PR denken. Also, ne, und so hat ja jeder. Es gibt genauso auch Experten, die jetzt nur Fashion machen oder nur Musik oder nur Sportler oder was auch immer. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man für was steht und insofern ja.
Ist es nicht eigentlich so, dass jeder für irgendwas steht?
Leider nein. Also das ist ganz oft so und das sieht man gerade, wenn man auch Bewerbung zum Beispiel bekommt, das finde ich immer ganz toll, wenn da steht, ja, was sind deine Hobbys oder was macht dich aus, dann steht da in 90% der Fällen Lesen. Oder Reisen und Tanzen, ja, also oder Musik oder so, ja, also wo du denkst, ja, super, das steht, also es ist wirklich genau das Gegenteil richtig, dass einfach viele nicht positioniert sind, bei vielen gar nicht weißt, ja, wofür steht der jetzt, du siehst auch manchmal bei Networking-Events, du siehst da immer so ein paar Leute, die da immer sind und sagst, was macht der jetzt nochmal oder was war das für ein Typ, ja, also das ist wirklich auch gerade hier übrigens in Deutschland ein großes Problem, weil wir ja eben nicht ein Land sind der Personenmarken. Also jeder, um jetzt noch in meiner Branche, der Technologiebranche zu bleiben, jeder in Amerika kennt natürlich die großen Helden, ob es ein Elon Musk ist, ob es ein Steve Jobs ist, ob es ein Jeff Bezos ist, ein Mark Zuckerberg. Jetzt kann man von den allen halten, was man will. Aber die stehen für etwas, die sind bekannt, die sind sozusagen Role Models in ihrem Segment. Und wer ist denn unser Steve Jobs hier? Ja, also wen kennen wir denn hier? Würden wir beide jetzt ad hoc fünf Namen zusammenbekommen, eher schwierig, ja. Und es hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass wir in Deutschland oftmals sagen, und es ist auch Gespräche, wenn ich jetzt so mit Gründern so auf Events treffe und erkläre so ein bisschen, was ich mache und was wir tun, die sagen, ach ja, ich möchte eher mein Produkt für mich sprechen lassen. Und ich sage, ja, das ist ja schön, ja, ich hoffe, du hast ein gutes Produkt. Am Ende des Tages, Menschen interessieren sich für Menschen. Und gerade wenn du ein Startup bist oder vielleicht ein Unternehmen, was noch nicht so bekannt ist, macht's nun mal die Menschen aus. Und Menschen arbeiten für Menschen. Das hat also auch was mit Employer Branding zu tun. Für wen arbeite ich? Wer ist mein Führer, mein zukünftiger Chef? Und das hat damit was zu tun, Investoren auf mich aufmerksam zu machen. Das hat was damit zu tun, die richtigen Supplier vielleicht zu finden, die richtigen Partnerschaften einzugehen, Sales Cycles vielleicht auch zu verkürzen, weil man schon mal was gehört hat, ne? Und das zweite Argument, was dann immer kommt, ist, ach ja, Tito, weißt du, wir sind ja nur eine langweilige B2B-Company. Sag ich, super, würde ein Stripe, würde ein GitHub, würde ein Pivotal, würde ein Rework oder you name it, sagen sie eine langweilige B2B-Company. Deswegen, auch hier gilt, es fängt alles im Kopf an.
Es fängt alles im Kopf an und du sagst, naja, es gibt ganz viele Menschen, die eben sich darüber auch wahrscheinlich auch noch gar nicht so viel Gedanken gemacht haben oder vielleicht auch eine gewisse Aversion haben, gerade hier in Deutschland. Wer in deinen Augen ist denn hier in Deutschland, apropos fünf Namen, müssen jetzt nicht fünf sein, aber wer ist denn eine gute Personenmarke tatsächlich?
Also ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren schon gewandelt, weil natürlich auch viele merken, hey, ich muss nicht nur sichtbar sein, also quasi laut sein und trommeln, sondern ich muss auch für was stehen und klar sein. Und ich glaube, da gibt es schon gute Beispiele. Also ich meine jetzt zum Beispiel Joe Kaeser von Siemens, wenn wir jetzt mal von ganz oben anzufangen, ist natürlich super positioniert. Wir haben natürlich auch viele tolle Frauen, ob das eine Lea Wanowski ist, die ja gerade das Forbes 30 under 30 dort gemacht hat und ganz klar sich eben für Frauen und Leadership sozusagen dort einsetzt. Das sind tolle Gründerinnen. Also ich meine, hier in Berlin, wo wir gerade sind, ist eine Verena Pauster zum Beispiel sehr klar positioniert, die sich im Bereich junge Talente, junge Startups, junge Gründer sehr stark engagiert, im Zusammenhang auch mit dem Thema Bildung für Kinder und da glasklar eine Positionierung sozusagen hat. Also da gibt es schon Beispiele, leider muss man die mit der Lupe suchen. Ja, ich glaube, da muss einfach noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil natürlich auch oftmals gar nicht so die Bereitschaft da ist. Also ich habe immer leider auch die Erfahrung gemacht, ich bin ja auch jemand, der Frauen über alle Maßen fördert und immer auf die Bühnen holt und als Speaker empfiehlt und auf unsere Plattform sozusagen holt. Aber Fakt ist, ich merke das auch mit den Gründerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn da zum Beispiel eine Interviewanfrage kommt, Fernsehinterview, sie suchen eine Expertin zum Thema XY, das passiert ja jeden Tag. Die Reaktion von der Frau ist dann oftmals, ach, ich weiß nicht, so ganz kenne ich mich mit dem Thema nicht aus, ich habe gerade auch so viel zu tun und da muss ich mal gucken und eigentlich brauche ich ja erstmal nochmal ein Medientraining und so weiter, ja. Ein Mann ist da eher pragmatisch, sagt, ja, komm, lass mal machen, ja. Und dann sag
worum
ich, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ja, also, das ist schon ganz spannend, dass da auch natürlich Unterschiede gibt. Und da versuche ich natürlich auch immer zu motivieren und zu sagen, Leute, ihr könnt da mehr gewinnen, als ihr verliert. Und macht doch mal. Und hinterher ist es natürlich auch so, dass sie dann merken, Mensch, jetzt kriege ich auf einmal hier Bewerber und jetzt rufen hier Investoren an und werde jetzt hier auf Konferenzen eingeladen, etc. Du selber bist ja auch ein Beispiel, du hast ja auch ein Buch letztendlich rausgegeben als Positionierung zum Thema Netzwerken. Wie gehe ich da sozusagen solche Dinge an? Haben ja auch viele Leute Angst vor, ja, wie Berührungsängste, da auch auf Events zu gehen, Leute anzusprechen etc. Und da bist du ja auch positioniert und wirst ja deswegen ja auch eingeladen, Interviews zu geben, auf Veranstaltungen zu sprechen. Du hast da ja auch dein Thema jetzt gefunden, ja, und bist da unterwegs. Insofern, es ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht.
Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht, ja. Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich glaube, gerade in Deutschland tun wir uns enorm schwer damit. Würdest du dann sagen, oder aus deiner Perspektive, gibt es Unterschiede zwischen Personenmarken, ich sag mal, aus der Startup-Szene und aus der Mittelstand-Konzernwelt? Welche Unterschiede siehst du da?
Absolut. Also ich denke, in unserer Technologie-, Startup-, innovationsgetriebenen Kultur, da ist das viel selbstverständlicher, wenn man eben auch die Vorbilder aus den USA natürlich ständig sieht und dann auf TechCrunch liest und auf den einschlägigen Magazinen und Konferenzen natürlich sieht und seine Heroes auch hat, wo man sagt, Mensch, ich möchte auch so sein wie. Ne? Insofern bei den Konzernmittelständen ist natürlich noch viel, viel dramatischer, dass wir natürlich da eigentlich tolle Firmen haben. Und ich bin oft unterwegs, war jetzt wieder in Karlsruhe unterwegs,
in Heidelberg,
die ganze Ecke, Heidelberg, kann man ja weitergucken, Bielefeld etc. Das sind so tolle Unternehmer, das sind so tolle Persönlichkeiten, die ich da getroffen habe. Super spannende Technologien, Mittelständler etc. Kein Mensch weiß davon. Es tut mir wirklich als Kommunikationsprofi wirklich im Herzen weh, wo ich sage, Leute, ihr müsst doch raus, ihr müsst doch erzählen. Ja? Und das ist dann wirklich so, wo ich sage, Mensch, ihr vergebt euch so viel. Der Kampf um die besten Talente und Köpfe wird immer stärker. Und gerade ihr hier, die eben nicht in Berlin, München, Hamburg etc. wohnt, müsst doch gucken, dass ihr da auch euch als spannender Arbeitgeber positioniert, dass ihr auch aufmerksam macht, Investoren, dass das Geld nicht immer nur in die typischen Ökosysteme fließt, sondern dass auch gezeigt wird, was ihr hier anzubieten habt. Wenn es darum geht, auch groß zu denken, global zu expandieren, auch andere Ambitionen da vielleicht dahinter stecken. Also es ist wirklich so, sie vergeben sich eine unglaubliche Chance. Ja? Mhm. Und das ist natürlich etwas, was gerade jetzt für den Standort Deutschland, der sehr stark auch nach außen gerichtet ist mit Export und wo es ja auch darum geht, wirklich eine sehr dezentrale Organisation unseres Landes haben, auch Talente in andere Regionen reinzubringen, auch das Augenmerk auf andere Regionen zu lenken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch zeigen, es ist nicht alles immer nur Hamburg, Berlin, München. Natürlich ja, ist es qua Situation natürlich naturgegeben. Aber auch in Amerika ist es ja nicht nur Silicon Valley. Da haben auch spannende Firmen in Austin, in LA, in New York, in Boston etc. Insofern, da ist so viel zu tun und da kämpfe ich wirklich dafür. Und da geht es ja nicht nur um Personal Branding. Das geht ja darum, überhaupt mal zu kommunizieren. Das andere Problem ist natürlich, dass oftmals Kommunikation wirklich noch so in alten Kategorien gedacht wird. Da denkt man an PR, da denkt man an Pressemitteilung. Ja. Ja? Also wenn ich unsere amerikanischen Kunden, wir haben 70% amerikanische Kunden, wenn wir da einmal im Jahr eine Pressemitteilung verschicken, dann ist das schon viel. Ja? Also neue Arten von Storytelling, neue Tools auch zu nutzen, auch datengetrieben zu arbeiten, ja, zu überlegen, was kann ich heute mit LinkedIn zum Beispiel machen. Also das ist ja erschreckend, wenn sich heute jemand bewirbt oder eine Tech-Company führt, noch nicht mal ein vernünftig gepflegtes LinkedIn-Profil hat. Also bei solchen banalen Dingen fängt es ja manchmal schon an.
Jetzt gibt es eben neben den Unternehmen, ich sag mal vielen Mittelständlern, ja auch die ganz Großen, du hast Joe Kesa erwähnt. Und dort gibt es ja in den großen Konzernen ja auch mittlerweile zunehmend, was ich ganz toll finde, spannende Köpfe, die visibler werden, Stichwort LinkedIn etc. Janina Kugel ist ja auch so jemand, die ich auch ganz gut kenne. Als es darum ging, dass sie dort nicht mehr weitermacht bei Siemens, gab es so ein paar Artikel und es hat mich wirklich gestört oder sagen wir überrascht, die das Thema Personal Branding bei ihr so negativ beleuchtet haben. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich
sehr
auch
deutsch,
gelesen.
Ne? Genau. Die sehr deutsche Reaktion.
Wahnsinn,
ne? Man
oder?
Man gönnt dem anderen nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Ne? Also es ist einfach dann so, dass man anstatt die Menschen auch auf die Bühne zu heben und zu feiern und die Talente, die wir hier in unserem Land haben, hochzuhalten, das ist einfach leider ein sehr deutsches Phänomen. Das ist genauso auch, wenn du guckst, ja, ein Startup, ja, wenn sie sozusagen noch klein sind und so, dann schreibt man nochmal positiv und sobald sie eine bestimmte Größe und eine Sichtbarkeit haben, dann passiert mal einmal was vielleicht auch durch Wachstumsschmerzen zum Beispiel begründet ist und gleich wird draufgehauen und die können es nicht, die machen es nicht.
Ja.
Das ist sehr, 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 sehr traurig und gerade im Personal Branding, wir wollen ja gerade, dass Leute mehr sichtbar sind und ich kann auch nur jedem Unternehmen empfehlen, auch eben nicht nur, dass nicht nur der CEO ist, sondern auch eben andere sichtbar sind, dass eben auch die Diversität im Unternehmen sozusagen deutlich wird, für was ich auch stehe und eben auch andere die Werte kommunizieren. Es geht ja auch gerade im Kommunikation um Glaubwürdigkeit.
Natürlich.
Weil nur mal, dass der CEO immer alles toll findet, ja, ist klar, ja, also das ist genauso, wie Frau Merkel ihre Frisur toll findet. Ne? Also das ist irgendwie, aber wenn auch andere dann sagen und schreiben und unterwegs sind, dann muss ja jeder auch seinen Kanal finden. Der
natürlich.
Eine ist eher auf Konferenzen gut, weil er sich vielleicht irgendwo verbal gut ausdrückt. Der nächste ist vielleicht eher ein Schreiberling, der gerne irgendwie lange Blogposts schreibt und war auch fein. Oder auf Twitter unterwegs mit kurz und knackig. Das muss ja jeder selber wissen, was der richtige Kanal und das Format ist. Aber es zu tun und es zu befördern und zu sagen, macht, geht raus, haltet die Fahne hoch. Kim, das ist unerlässlich und das macht das Unternehmen glaubwürdiger. Es hilft natürlich auch der Person, sich im Haus, ist immer schon bei deinem Thema Networking, aber auch sich im Haus zu vernetzen, ja, mit den Kollegen zu gucken, wie kann man sich gegenseitig unterstützen und auch sozusagen interne Kommunikationsformate gerade in so großen Unternehmen zu entwickeln. Aber oftmals, wenn man guckt, warum haben Dinge nicht funktioniert oder warum gibt es gerade irgendwo Probleme, 90% ist es ja Kommunikation.
Ja, absolut, da hast du vollkommen recht. Wenn wir jetzt mal so Step by Step anfangen mit dem Personal Branding, also wirklich how to. Ich höre jetzt da draußen zu und denke mir so, boah, ey, das klingt irgendwie alles super gut und merke auch schon, dass ich so ganz viele Ideen habe, Themen, die mich umtreiben und ich möchte gerne auch damit raus. Was sind eigentlich so die ersten Schritte im Bilden einer Personal Brand?
Genau, was du sagst, da habe ich viele Themen im Kopf, da fängt es schon an. Ne? Also das Problem ist, wenn ich jemanden frage und sage, wofür stehst du? Dann ist oftmals, ja, ich interessiere mich für Musik und ich koche auch gern und übrigens die...
Ja, also, einen Hund, ja.
Also ich sage, ja, ist ja schön, dass du viele Talente hast, aber okay, können wir das jetzt bitte mal ein, da fängt es schon mal an. Ne? Und wir sprechen ja immer hier von den 4 Cs beim Personal Branding und daran kann man das ganz gut auch aufbauen. Das erste ist ja immer Clarity, ne? Also Klarheit darüber, was, wofür stehe ich, was ist meine letztendlich Positionierung und ja, da gibt es schöne Beispiele, zum Beispiel mit einem Investor gesprochen und erzählt mir die ganze Zeit von Investitionen und Geld, wenn man sagt, okay, aber wo investiert ihr denn jetzt rein und was ist denn deine Positionierung? Stellt er sich raus und spitzer geht eine Positionierung kaum. Was die machen ist, die investieren in Stradivaris.
Das ist ein super, ja, das ist spitz.
Ein mega spitz, aber auch super emotional. Da fallen mir 1000 Geschichten ein, ja, von gestohlenen und geraubten Stradivaris über, warum sind die so viel wert, über Musik, Kunst. Also da kann ich ja stundenlang mit jemandem drüber sprechen. Ja, also ein anderer Investor hier vor ein paar Jahren auch gesprochen, der meinte auch, Thilo, ja, hier habe ich Geld eingesammelt und jetzt wollen wir in Startups investieren. Das haben wir dann so weit runtergebrochen, dass er sich jetzt ganz klar als der AI-Experte exponiert. Ja, und wenn jetzt irgendein Gründer ans Thema AI denkt, dann weiß er, wen er anzurufen hat und anzusprechen hat, macht er mittlerweile ein eigenes Event und macht Vorträge. Und das hilft ihm total konkret für etwas zu stehen. Also diese Klarheit ist absolut unerlässlich, der erste Punkt. Dann geht es natürlich auch immer um Credibility, also was sind sozusagen die Proof Points, ja, warum ist das denn jetzt so? Und hat der da einen Track Record? In meinem Fall persönlich war es relativ einfach, weil ich ja 4 Jahre lang für die Samba-Brüder gearbeitet habe, vorher auch schon in Agenturen, die erste VCs und Startups betreut haben, etc. Insofern, ich kam aus der Industrie, aus der Community, insofern dann zu sagen, ich setze mich und kämpfe jetzt für Unternehmer und halte die Fahne hoch und mache sie weltweit berühmt und sorge dafür, dass sie die Aufmerksamkeit für ihre Visionen bekommen, die sie verdient haben. Mhm. Das war bei mir der Credibility-Point, wo ich sage, ich komme aus eurer Community, ich weiß, wie ihr tickt, ich weiß, wie zahlengetrieben ihr seid, wie ergebnisorientiert, dass ihr anders andere Art von PR braucht, als es ein klassisches Unternehmen. Ne? Das war natürlich mein persönlicher Credibility-Point, das zweite C. Und dann geht es natürlich auch ums Thema Consistency, ne? Also eine klare Botschaft zu haben, auch Dinge, die ich immer wieder betone und sage und eine Message klar habe, dass ich sozusagen auch vielleicht, ich meine, wir alle wissen, Steve Jobs, ja, wenn wir an ein Foto denken, haben wir immer das schwarze Turtleneck, ne? Was er, wie gesagt, beim Rollkragenpullover.
Ja, ja, genau.
Genauso gibt es auch, wenn ich in Berlin höre, guck mal, die haben mal rote Schuhe an oder haben immer auch eine bunte Fake-Brille auf oder ähnliches. Also,
Ich weiß, wen du meinst.
Sag keine Namen. Aber es sind ja Wiedererkennungswerte letztendlich. Ne? Und das ist halt auch natürlich was damit zu tun, da konsistent zu sein in der Message, aber auch natürlich im Look and Feel und zu sagen, ach, das ist doch der, der macht doch immer. Ne? Also, und das ist sozusagen etwas, wo man sich überlegen muss. Das hat natürlich was mit Sprache zu tun. Das hat dann was zu tun, auch mit welchem Foto ich mich präsentiere, was meine Messages sind, zu welchen Themen ich mich äußere, etc. Da einfach wirklich sehr, sehr konsistent sind. Und das vierte zählt natürlich auch die Continuity, Consistency, also dass man sozusagen einfach Dinge auch dann nicht nur einmal macht, sondern immer wieder und sozusagen langfristig denkt und ja auch dafür sorgt, dass die Dinge einfach immer wieder, also nur Wiederholung schafft Verständnis. Ne? Und wenn ich jetzt einmal etwas tue und dazu mich positioniere, das muss halt ständig passieren. Und am besten wirklich, dass man sich einen Plan macht und sagt, ich mache einmal im Monat, einmal die Woche, je nachdem, was ich natürlich auch für ein Format habe und was ich mir auch zeitlich erlauben kann. Aber es kontinuierlich zu machen und konsistent, das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Ne? Mhm. Und das sind sozusagen so die 4 Cs, wo ich sage, die sollte man erstmal beherzigen und diese Hausaufgaben auf jeden Fall machen. Da ist man schon ein großes Stück weiter. Und ich fehle dann natürlich auch immer so, wer da immer noch nicht so ganz klar ist und vielleicht auch vor Interviewsituationen das erste Mal sowas macht, sagt, mach mal so ganz banale Dinge wie eine SWOT-Analyse für dich selber als Mensch. Mhm, ja? Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind aber auch Risiken, was könnte mich vielleicht jemand fragen, wo ich vielleicht in die Bedrulle gerate, was sind aber auch Schwächen, wo ich weiß, nee, also da bin ich wirklich noch nicht der Experte, bitte ja, Abstand nehmen davon. Also da helfen bestimmte Tools ganz gut, da auch Klarheit zu schaffen.
Muss ich denn als Personal Brand polarisieren?
Es ist gut, für etwas zu stehen, auch für etwas einzustehen und natürlich einen klaren Wertekanon zu haben. Man muss nicht zwangsläufig polarisieren. Es kann natürlich helfen, aber die Frage ist natürlich immer, also wie weit will man natürlich da gehen? Ne? Also polarisieren kann ja heißen, ich habe einfach eine andere Meinung, weil ich der Experte des Themas bin, aber polarisieren kann ja auch krawallig sein. Ne? Also da muss man natürlich immer eine saubere Balance finden. Aber ganz ehrlich, ich habe bei den meisten Deutschen nicht die Befürchtung, dass sie zu schwer polarisieren.
Bevor es gleich weitergeht mit unserem Gespräch, möchte ich euch ein paar Insights zum neuen Porsche Taycan vorstellen. Wie auch im Business ist es immer wichtig, Konzepte neu zu überdenken und seine Grenzen auszuloten, ohne sich und seine Identität dabei zu verlieren. Genau das hat Porsche mit dem neuen Taycan getan. Der erste vollelektrische Sportwagen hat die Seele eines Porsche. Was das heißt? Das unwiderstehliche Herzklopfen, die Gänsehaut hinterm Steuer, das alles bleibt unverändert, auch wenn der Antrieb ein neuer ist. Gleichzeitig steht der Taycan für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Jetzt geht's aber weiter mit unserem Gespräch und weiteren Umdenkern.
Jetzt haben die Menschen da draußen, die zugehört haben, gesagt, okay, ich habe mir jetzt die 4 Cs aufgeschrieben und bin dabei und habe auch tatsächlich schon mein Thema gefunden und auch meine Botschaften. Jetzt fange an, irgendwie Artikel zu schreiben, digital präsent zu sein etc. Und jetzt gibt es ja immer Menschen, die eine andere Meinung haben zu dem, was ich mache. Also sobald ich mich äußere, gibt es 100%ig eine Person.
Was übrigens ein Beispiel für eine gute Marke ist. Also auch Apple hassen viele, ja, und sagen, was für ein Scheiß. Und also eine gute Marke hat auch Feinde und hat auch Menschen, die einen hassen. Also das ist, also wenn du das nicht hast, ist es, by the way, ein Zeichen, dass du keine gute Marke hast.
Also wenn einen alle gut finden, ist eigentlich nicht gut, oder?
Nee, absolut nicht. Mhm. Also ich kenne auch niemanden, der eine starke Marke ist,
den alle lieben,
allen geliebt wird und wo es niemanden gibt, der sagt, also das sehe ich aber komplett anders oder den finde ich aber doof oder der ist mir unsympathisch. Also das, sowas gibt es schlicht und ergreifend nicht.
Wie hält man das denn aus? Also ich glaube, es gibt viele Leute, weißt du, jetzt mal, wir denken mal an Menschen, die vielleicht noch nicht so weit auch in ihrer Karriere sind, die aber Lust haben auf eine Positionierung, nicht um der Positionierungswillen, sondern weil sie sagen, ich habe wirklich Werte, eine Haltung, die es wert ist, auch zu teilen. Wie halte ich es aus? Wie halte ich diesen Gegenwind aus?
Ich glaube, man muss sich zuallererst mal darüber klar sein, dass das passieren kann und wird. Weil wenn ich auf die Bühne gehe, muss ich auch damit rechnen, mit Tomaten beworfen zu werden. Und wenn ich das nicht aushalte oder dazu nicht bereit bin, dann sollte ich es vielleicht gar nicht tun. Ja, dann bin ich dafür auch nicht der richtige Mensch. Dann ist jetzt mal die Frage, fühle ich mich aber auch gerüstet, sozusagen dem auch etwas entgegenzuhalten? Das war ja das genau, was ich früher auch meinte mit Credibility und sozusagen auch sagen, bin ich denn jemand, der wirklich auch glaubhaft für diese Dinge einstehen kann, die ich sage, kann ich das eben, habe ich meine Proofpoints, habe ich sozusagen auch das Netzwerk und die Studien und die Erfahrung, zu sagen, ja, das mag deine Meinung sein, aber aus den und den Gründen und die Beispiele zeigen mir, dass mein Punkt sozusagen valider ist und dass ich dort meinen Punkt auch verteidigen kann. Mhm. Und das hat natürlich auch dann viel mit Erfahrung zu tun. Das heißt, als junger Mensch sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, mit welchem Thema wie ich mir dem nähere. Weil gerade wenn ich jetzt, wie du gerade sagtest, am Anfang bin, dann habe ich ja noch nicht einen 30-jährigen Track Record, auf den ich zurückblicken kann und sagen, guck mal hier, Leute, das habe ich schon vor 10 Jahren gemacht, ich weiß, wie der Hase läuft. Sondern hier geht es natürlich auch darum, sich der Sache zu nähern und sich natürlich auch seinen Expertenstatus peu à peu aufzubauen. Viel wichtiger ist, ihn überhaupt aufzubauen, überhaupt für etwas zu stehen, weil das natürlich dann genau auch hilft, dass du dann auch eben Dinge hast, dass du eben auch selber angefragt wirst und nicht in der Bittstellposition bist. Das war vorhin meine Berghain-Analogie. Ne? Also, dass du sozusagen einfach auch Demand generierst, dass Journalisten sagen, wenn ich über dieses Thema schreibe, dann rufe ich eben diese Person an, weil die eben für dieses Thema steht. Und by the way, und es kommt die traurige Nachricht, der Beste zu sein, reicht eben nicht.
Der Sichtbarste zu sein, oder?
Es geht eben auch darum, es nach außen zu zeigen. Ja, und das sieht man ganz oft, das ist immer sehr traurig und bitter, dass Leute zu Dingen zitiert würden, befragt würden, wo ich denke,
die haben gar keine Ahnung. Ja.
Ja. Aber sie waren positioniert, man kannte sie, man hat von ihnen gehört, man hat von ihnen gelesen, man hat vielleicht einfach auch mal gegoogelt nach Experte für Thema XY. Wer kommt denn da? Ne? Und der ist dann gekommen, also meine Journalisten sind ja auch nur Menschen, ja, und die haben auch nicht Zeit, den ganzen Tag Zeit, jetzt ewig tiefgründige Recherchen zu machen. Da passieren dann Dinge, wo dann viele sich manchmal den Kopf schlagen und sagen, oh Gott, wie haben wir den denn jetzt zu dem Thema interviewt? Welche 5 Leute wären mir eingefallen, die da mehr Ahnung von hätten? Aber leider geht es nicht nur darum, wer sozusagen am meisten weiß oder wer das fleißigste Bienchen ist. Ja, und deswegen versuche ich ja immer gerade auch bei Frauen zu sagen, die ja leider dann oftmals dazu neigen, sich zu verstecken und eben sehr fleißig zu sein und viel zu machen und hinterm Schreibtisch. Ich sage, raus auf die Straße, in die Medien, zeigt es auch nach außen, geht in die Welt hinaus und zeigt es auch und redet auch darüber. Da ist noch genug Zeit am Schreibtisch, dann wieder fleißig zu sein.
Wobei ich da ja auch sagen muss, es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, sehr viele auch weibliche Role Models, die sowohl in der Startup-Szene, auch aus dem Mittelstand, aus der Konzernwelt, vorhin habe ich Janina genannt, die sehr visibel, sehr präsent sind, auch gerade im Digitalen.
Genau. Und ich freue mich auch über jede Initiative, die da draußen ein Event macht oder eine Initiative dort startet und die Dinge sichtbar macht und Leute einlädt und auf die Bühne hebt. Das ist so unglaublich wichtig, gerade hier in Deutschland, in unserer Kultur, die ja oftmals leider früher auch von Neid und Missgunst geprägt ist, wo man sich selten dann mal freut für den Erfolg des anderen. Das ist so unglaublich wichtig, dass wir da als Community auch, die das auch so sehen und befeuern, da jedem auch unterstützen und da bei helfen und encouragen, das zu tun. Das kann gar nicht oft genug gemacht werden.
Absolut. Stichwort Digitales. Wie hat sich denn das Personal Branding durch gerade die sozialen Medien, durch Social Media verändert?
Das führt natürlich dazu, dass jeder seine eigene Marke noch stärker auch in der Art und Weise herausstellen kann, wie er sie selber sieht und gern präsentiert haben möchte. Das ist natürlich auch ein Weg, wo man letztendlich auch mal Dinge ausprobieren kann, wie auch Dinge ankommen, auch mal verschiedene Formate. Es geht ja auch immer darum, wo fühle ich mich selber wohl? Bin ich jetzt eher hier vor der Kamera und Video? Bin ich eher vielleicht Audio und spreche gern? Oder fühle ich mich auf der Bühne zu Hause? Oder bin ich jetzt eher der Schreiber? Das ist natürlich immer dann die Frage, wo ich dann auch überlegen muss, welcher Social-Media-Kanal ist dann überhaupt auch der richtige für mich, wo fühle ich mich wohl und zu Hause. Nicht jeder mag 140 Zeichen-Debatten auf Twitter. Nicht jeder fühlt sich wohl, in einer Live-Situation auf der Bühne zu präsentieren. Nicht jeder ist ein Goethe, ja, und schreibt tolle Texte. Das muss man für sich entscheiden. Aber das Social-Media hat natürlich ein unglaubliches Potenzial, der Positionierung, weil es natürlich auch, eben wenn ich nach Experten suche, Google etc., dort die Auffindbarkeit entsprechend auch hoch ist, die Visibilität, die Vernetzung, dass ich eben auch bestimmten Leuten eben dann folgen kann, die sich für meine Themen da auch interessieren. Also das ist ein absoluter, sozusagen ein Gottesgeschenk, wenn man so will. Es führt dazu, dass einfach andere Dialoge entstehen. Es führt dazu, eben die Sichtbarkeit zu erhöhen, eben auch gerade eben auch für Nischenthemen und Nischenangebote auch Raum zu schaffen. Ich denke, Social Media ist etwas, also wer das nicht einsetzt oder willens ist einzusetzen, auch wenn es nur vielleicht ein oder zwei Kanäle sind, aber das dann auch richtig und professionell zu machen, das gehört einfach heute zu einem guten, gepflegten, persönlichen Personenmarker eben auch dazu und sollte selbstverständlich sein. Persönlich gerade im B2B-Bereich und im Business-Umfeld ist für mich LinkedIn unersetzlich heute. Aber klar, es gibt auch genauso auch Themen, wo ich sage, die funktionieren wahrscheinlich auf Instagram auch besser. Ne? Aber wo ich sage, dass vielleicht jemand, der sehr diskussionsfreudig ist und sehr spitze Meinung hat und gerne polarisiert und da auf Twitter vielleicht gerne zu Hause ist, ja, das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Aber Social Media ist das Nummer eins Personal Branding Tool.
Zumal es ja auch so ist, dass durch Social Media eine große Emanzipation, also sowohl für Männer als auch Frauen stattfindet, weil du, wie du vorhin gesagt hast, eben dein eigener Agenda-Setter auch wirst. Genau. Ne? Du kannst deine eigene Geschichte erzählen. Und ich glaube, das verändert natürlich auch, sage ich mal, das Verhältnis und die Power von Journalistinnen und Journalisten. Ne?
Journalisten sind ja schon lange keine Gatekeeper mehr. Ne? Also das ist ja heute schon so, dass oftmals News dann über den Blog kommuniziert werden.
Oder auf Twitter.
Oder auf Twitter etc. Also das sind ja Dinge, die heute schon der Fall sind. Ne? Also diese Rolle haben Journalisten ja schon lange verloren. Sie verlieren sie immer mehr. Deswegen konzentriert sich Journalismus heute auf ganz andere Themen und Arbeitsweisen, auch als das früher noch der Fall ist. Ist natürlich so, dass ihr auch eben hilft. Also wenn ich schaue alleine, wie viele Journalisten-Multiplikatoren mir folgen, zeigt doch immer wieder, es geht gar nicht um die Menge an Followern. Ne? Also klar, wenn ich jetzt ein Endkonsument neue Marke bin, der typische Instagrammer, der jetzt mit Lippenstift und Travel-Blogger, klar, wenn der nicht irgendwie 100.000, 500.000, eine Million Follower hat, dann ist der nicht relevant, wenn er darüber Geld verdienen will. Aber in unserem Fall, in meinem Fall, geht es ja gar nicht um Geld verdienen, warum ich das mache. Dass ich brauche da jetzt hier jemand, der hier meinen Instagram-Kanal sponsort oder so, ja. Sondern es geht ja um die Botschaften, die Messages, die richtigen Leute auf mich aufmerksam zu machen. Und da reichen mir 500 Leute oder 1.000 Leute, aber die richtigen, das ist ja sozusagen entscheidend.
Punkt. Ja.
Insofern, ich finde immer diese Klickpascherei immer so ein bisschen schwierig, ja. Wir testen ja auch viele Tools und probieren, okay, welches Format funktioniert und sollte man hier den Post nochmal bewerben und etc. Aber am Ende des Tages muss ich immer wieder sagen, kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, gerade im B2B-Bereich und gerade wenn man eine klare Fokussierung hat, dann sind das eben nicht die Klicks und Likes und die Follower, weil nämlich gerade die Leute jetzt zum Beispiel, je höher ich mein Zielgruppe erreiche, die haben gar nicht die Zeit da irgendwie zu kommentieren und zu klicken. Ich wundere mich manchmal auch, wo manche Leute die ganze Zeit haben für die ganzen Debatten, Diskussionen etc.
Das wundert mich auch.
Also ich kann das gar nicht. Ja? Also das ist einfach, natürlich, wenn ich da jetzt noch mehr kommentieren und liken und machen würde, klar hätte ich auch nochmal 10.000 Follower mehr, aber das ist ja gar nicht mein Punkt. Nee. Das ist ja gar nicht das, worüber ich mich persönlich definiere. Ja.
Was ja auch häufig, finde ich, im Personal Branding kommt, ist ja so das Zusammenspiel aus privat und beruflich. Meinst du, das ist sinnvoll, das, sag ich mal, zu trennen? Und was spricht dafür, dagegen, wie auch immer?
Also von mir zum Beispiel sieht man kaum Privates. Ja, da gibt es nicht auf Facebook ein Foto in einer Badehose oder was. Ja. Also ich trenne das ganz klar. Wenn man was Privates sieht, wenn ich mal in einem schönen Restaurant bin oder irgendwo unterwegs bin etc., dann hat das eher auch dann auch Gründe, weil bei mir ist natürlich oft so, ich bin ja auch in einer Community, die sehr viel unterwegs ist, auch auf internationalen Konferenzen und die Tech-Community ist ja überall auf der Welt. Es ist ja von Indien, Hongkong, Tokio bis San Francisco. Und da ist natürlich manchmal gut zu wissen, ach, der ist gerade da und dann kann man ihn mal treffen. Und dann hat man oftmals Leute, die am Schreiben und sagen, ach Mensch, bist du auch gerade in der Stadt, bist du auch zu der Konferenz. Also ich mache das eher, um Leuten zu sagen, guck mal, ich bin gerade hier oder mache gerade das. Das ist natürlich auch was mit Community-Building zu tun hat. Aber prinzipiell, das passt auch nicht zu jedem. Ne? Also gestern wieder einen Gründer auf Instagram gesehen, der hatte einen Pornhub-Basecap aus, filmte sich und schrieb darunter noch Loyal Customer. Ja, und ich denke, naja, was trägt das ja zu seinem Personal Brand bei? Nur ist der sowieso in einer Ecke auch positioniert, wo man sagt, das ist auch so ein bisschen trashig, sage ich mal, und ein bisschen sehr straightforward. Mag für seine Marke und für sein Thema, was er vertritt, in dem Fall spannend sein, aber in den meisten Fällen muss ich sagen, das ist nicht notwendig. Klar, wenn ich Politiker bin, macht es vielleicht Sinn, auch mal ein Familienfoto zu zeigen. Aber wenn ich jetzt von dem normalen Gründer ausgehe, da sollte man sich schon eher auch in dem Bereich positionieren, was auch dazu beiträgt. Also eher zeigen, hier, ich gehe auf die Konferenzen, ich habe hier ein tolles Interview gegeben, bin in den richtigen Communities unterwegs, ich bin hier mit den richtigen Leuten vernetzt und auch eher auf interaktive Formate setzen, wo man sagt, Mensch, ich lasse auch mal andere aus der Community zu Wort kommen. Ich gebe denen auch mal meine Followerschaft als Bühne sozusagen auch. Also man sollte auch eher da schauen, bevor ich drüber nachdenke, wie viel gebe ich von meinem Privatleben preis, eher mal darüber nachdenken, das kann ich es nicht sogar nutzen, um anderen auch eine Bühne zu geben, weil das baut ja auch wieder Netzwerke auf, man lernt sich besser kennen, da freuen sich beide, ja, beide haben dann ein paar Likes und Follower.
Klar.
Und
das ist ja auch eine tolle Wertschätzung.
Da, ne? Also ja. Das ist einfach was, wo man sagt, Mensch, das finde ich viel sinnvoller, als zu überlegen, ob ich jetzt meinen Urlaub da jetzt poste oder nicht poste. Es mag vielleicht wiederum für einen Gründer, der jetzt ein Travel-Startup hat, Sinn machen. Ja, deswegen sage ich, es muss immer natürlich auch Case-by-Case sein, der sagt, okay, ich zeige jetzt hier, wie ich hier meine App nutze und wie ich jetzt hier ein tolles Erlebnis im Urlaub habe. Aber man muss sich immer dann fragen, für was stehe ich? Und das hat ja eben dann eben auch was damit zu tun, ob ich klar darüber bin, für was meine Marke steht. Und dann beantworten sich solche Fragen dann von ganz alleine, wo ich sage, macht das denn überhaupt Sinn? Ja, oder sollte ich nicht auf ganz andere Themen setzen? Also auch hier wieder Klarheit, zu wissen, wer sind auch meine Zielgruppen. Und wenn man noch einen Punkt hinzufügen möchte, Personal Branding. Streich mal das Wort Personal. Es geht nicht zuallererst um einen selber, sondern es geht ja darum, dass wir jemanden erreichen wollen. Also das größte Missverständnis im Personal Branding ist, dass es um einen selber geht. Es geht ja darum, dass wir etwas erreichen wollen, dass wir ein Ziel haben, warum wir das Ganze tun. Und insofern muss ich mich doch zuallererst fragen, was möchte denn derjenige, den ich erreichen möchte? Was interessiert den? Auf welchen Kanälen ist der? Wie kann ich ihn erreichen und wie kann ich ihn begeistern und für mich einnehmen, gewinnen? Und das ist doch entscheidend. Also das ist, glaube ich, einer der größten Missverständnisse, überhaupt beim Thema Personal Branding geht.
Ja, oder auch, dass es um eine Selfie-Show geht oder auch das schöne deutsche Wort Selbstinszenierung. Ja, das ist dann immer so, wenn ich da in Gesprächen bin, denke ich auch immer, naja, also per se ist das alles nicht schlimm. Ja, jeder macht irgendwas, wo er mit stattfindet. Die Frage ist, nimmst du das jetzt mal selber in die Hand und erzählst deine eigene Geschichte oder lässt du das zu,
das
andere
Das ist ja das große Problem, was ich auch immer sage, ein Hauptargument ist, wenn du deine Geschichte nicht erzählst, erzählst du sie jemand anders.
Das ist
wo keine
riesen,
Informationen ja, sind,
genau.
Entstehen Gerüchte.
Genau.
Und insofern, nimm deine Dinge lieber selber in die Hand. Und selbst, was du denkst, was schlecht ist, ist immer noch besser, als es gar nicht zu machen.
Das stimmt. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn eine Personenmarke beschädigt ist, muss man auswandern? Kann man es noch retten?
Ich glaube, auch hier zählt Credibility, Ehrlichkeit, Dinge adressieren, Dinge auch sagen, wie sie sind. Ich glaube, ignorieren und nichts tun ist genauso falsch, wie jetzt zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr und ich schütte jetzt hier alle meine Kanäle runter und mache gar nichts mehr. Ich glaube, wenn da wirklich ein, und ich rede jetzt nicht von irgendeinem Troll, der jetzt irgendwie eh alles neu findet, was man macht oder sagt, hier, die macht ja immer hier Selfies und was soll das denn und bringt doch alles, die finden eh alles scheiße, also ich rede nicht von denen, aber wenn es wirklich mal was passiert ist, wo ich sage, Mensch, da bin ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit Alkohol am Steuer erwischt worden und jetzt ist meine Karriere vorbei oder ich habe jetzt hier irgendwie eine Firma in den Sand gesetzt oder was auch immer. Also ich glaube, es gibt nichts Besseres, als das klar zu adressieren, offen zu kommunizieren. Und dann sieht man ja auch, dann wer dann wirklich noch zu einem steht. Und
das
wer nicht
stimmt.
will, der soll einem dann eben entfolgen. Oder der muss, es wird ja niemand gezwungen, sich mit einem auseinanderzusetzen. Aber ich denke, hier ist ein offenes, ehrliches, klares Wort immer hilfreich. Hier ist weder das eine zu sagen, ich ziehe mich jetzt komplett zurück, noch das andere Extrem, dass ich jetzt komplett die Hosen runterlassen muss. Sondern hier ist auch eine Klarheit in der Kommunikation gefragt. Und ich glaube, das hilft eben, wenn man einen klaren Kompass hat und weiß, was man will, für was man steht, dann hilft es auch, solche Krisen denn zu meistern.
Ja, die
und
Krise
oftmals
ist,
wächst man ja auch damit.
Ja, absolut. Und die Krise ist, glaube ich, auch ein super Katalysator. Ja, also das, was du gesagt hast. In dem Moment zeigt sich tatsächlich, wer immer da ist oder wer nur da ist, wenn die Sonne scheint.
Und es passiert ja immer irgendetwas.
Ja, bei jedem.
Ich kenne keine einzige Person, wo nicht mal irgendwas passiert oder was schief geht oder man mal sich doof verhalten hat oder einen Fehler gemacht hat. That's part of the game, that's part of the business. Yeah.
So, jetzt habe ich dieses Gespräch, unserem hoffentlich tollen Gespräch, hier zugehört und jetzt will ich morgen mit Personal Branding starten. Womit fange ich als allererstes an?
Klarheit über mein Thema. Wofür möchte ich stehen? Und vor allen Dingen auch langfristig stehen. Also was ist ein Thema, wo ich auch sage, dafür möchte ich auch noch in 3, 5, 10 Jahren stehen. Zweiter Schritt, sich darüber klar werden, wo ich letztendlich auch mich wohlfühle. Was ist die Plattform, der Kanal, das Tool, wo ich sage, das ist meins, da kann ich wirklich ich selber sein. Schritt 3, dann natürlich auch sich nochmal auch klar sein, um das auch nochmal zu challengen, zu sagen, okay, und wo ist denn jetzt meine Zielgruppe und wen möchte ich eigentlich damit erreichen mit meinem Thema und in den Kanälen, wo ich bin? Sind das dann jetzt wirklich die Kanäle, wo dann auch wiederum die Zielgruppe da ist? Also man muss das manchmal auch so ein bisschen reverse-engineeren, weil das, wenn ich nicht meine Zielgruppe kenne, mein Ziel nicht kenne, dann ist ja jeder Schuss das Falsche. Stell dir vor, du bist auf dem Fußballplatz, hast den besten Spieler, wo ist das Tor? Ja, also es ist schon ganz wichtig, da die Klarheit zu haben. Wenn ich darüber klar bin, mir auch wirklich mal einen Plan machen und sagen, okay, wenn das mein Thema ist, und das meine Zielgruppe ist und das sind die Kanäle. Was sind die Events, auf die ich hin muss, wo ich das treffe? Wer sind die Journalisten, die über dieses Thema schreiben? wo wird in welchen Communities, Foren etc. wird denn darüber eigentlich gesprochen? Wo muss ich mich da auch vielleicht reinklinken? Was sind die Themen, die vielleicht auch schon andere besetzen? Das heißt, auch eine Konkurrenzbeobachtung zu machen. Man ist ja mit keinem Thema alleine. Es gibt auch andere Leute, die PR machen, andere Leute, die schon Bücher über Netzwerken geschrieben haben. Aber was ist die Nische, die ich führen möchte? Genau. Wo kann ich noch einen Beitrag leisten? Was ist noch nicht besetzt? Ja? Und was passt auch sozusagen zu meinem eigenen Stärken-Schwächen-Profil? Auch so eine SWOT-Analyse ist in dem Zusammenhang immer ganz gut. Ne? So, wenn ich das weiß, ist natürlich dann auch dann immer die Frage, wenn ich dann überlege mit den Inhalten, wie bereite ich die vor, wie gehe ich das an, zu sagen, warum bin ich auch derjenige, die Credibility dafür hat? Ne? Habe ich vielleicht, kenne ich Leute, die anderen nicht kennen? Habe ich irgendeinen Uni-Professor, der ne, das supporten kann? Mache ich vielleicht eine Studie? Mache ich ein White Paper? Wie nähere ich mich dem Thema auch? Ne? Und dann natürlich auch, und deswegen nochmal das Thema Plan, einen wirklichen Plan haben. Was kann ich wirklich leisten? Nichts schlimmer ist, dass man jetzt irgendwas aufreißt und dann irgendwie in 3 Monaten nichts mehr gesehen, nichts mehr geschrieben, nichts mehr gehört. Ne? Sondern wirklich, wie kann ich wirklich auch in meinem Arbeitsalltag, was kann ich integrieren? Was ist eine Frequenz, die auch wirklich hinhaut? Und dann kontinuierlich Stück für Stück mich diesem Thema nähern. Dass ich immer mehr machen kann, ist sowieso klar. Aber lieber eine Sache richtig gemacht, als 5 Dinge aufreißen und davon nichts richtig. Und man wird sehen, aus meiner Erfahrung persönlich, ungefähr so nach 2 Jahren, und die muss man auch wirklich durchhalten, dann ist so ein Tipping Point oftmals erreicht, man es wirklich konsequent macht, dass man dann genau das hat, dass man selber zu einem Medium wird, ja, und Leute selber auf einen zukommen und sagen, Mensch, du bist doch die und du schreibst doch da immer so toll und du hast doch neulich das geschrieben und möchtest auf unserer Konferenz sprechen oder Journalisten fragen dich an als Expertin. Das braucht einfach Zeit und natürlich je nachdem, wie stark man natürlich auch polarisiert und wie sich seine Reichweite entwickelt, kann das natürlich schneller gehen oder länger dauern. Aber so ungefähr 2 Jahre dauert es mindestens, bis man eigentlich wirklich sich da in einer Community dort auch positioniert hat, ne? Und das gehört, das ist eben nicht nur hinterm Schreibtisch, das heißt, rausgehen, auf die richtigen Netzwerk-Events gehen, sich im Unternehmen vernetzen, mit den richtigen Leuten der Community. Wer sind denn eigentlich die Leute, die unsere Community beeinflussen? Mhm. Bleiben wir nochmal beim Thema Tech. Das ist ja eben nicht nur der Journalist, das sind auch die Investoren, die entsprechende Reichweiten haben und Netzwerke. Das sind die Konferenzveranstalter, das sind Politiker aus diesem Bereich, das sind auch natürlich Service-Provider, die drumherum sind, die Anwälte, die Rechtsanwälte, die Agenturen. Etc. Ne? Und wer sind da die Leute, mit denen ich mich vernetzen muss? Was sind vielleicht auch andere Reichweiten, wo ich auch was contributen kann? Ne? Also wo ich sage, es geht ja nicht nur um meine eigenen Kanäle, sondern vielleicht schreibe ich mal einen Gastbeitrag in einem Blog, wo es passt. Vielleicht lade ich, weil ich sage, ich mache jetzt einen Podcast zu dem Thema, lade ich Leute ein, mit denen ich mich vernetzen möchte, die selber auch eine Reichweite haben, wo ich sage, da kann ich auch von profitieren. Ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die sind sehr, sehr bunt. Ich würde eher sagen, wir haben hier eher das Problem, man muss einfach auch mal machen. Und anfangen.
Vielen Dank, das waren sehr viele sehr hilfreiche Tipps und das mit den 2 Jahren kann ich aus dem Persönlichen sehr gut bestätigen und bekräftigen an der Stelle. Ich fand es ganz, ganz wunderbar, das waren wirklich so praktikable Häppchen, die du mitgegeben hast und ich glaube, die Leute da draußen haben jetzt sehr viele Hausaufgaben und vor allem fühlen sie sich motiviert und inspiriert direkt.
Dann hätten wir was erreicht, wenn wir wenigstens ein Leben draußen gemacht haben. Dann haben wir unsere Aktion hier schon mal gestartet. Genau. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
Mit dem neuen Taycan beweist Porsche, dass sich Technologie ständig weiterentwickelt, die Seele aber bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank an Porsche für die Unterstützung in der heutigen Folge.